Deutschlandfunk, der Tag.
Es war eine der Schocknachrichten in diesem Sommer. Der Fund einer Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen. Vor 4 Wochen war das. Und von Anfang an war da die Frage, wer steckt dahinter?
Russland ist der Aggressor,
sagt jetzt Konstantin von Notz von den Grünen. Und tatsächlich hat sich die Bundesregierung auch festgelegt.
Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet.
Alexander Dobrindt von der CSU, der Bundesinnenminister.
Die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
Konkrete Beweise oder auch Beweisstücke legt der Minister aber nicht vor.
Was mir fehlt, ist Transparenz,
meint deshalb Markus Frohnmeier, Außenpolitiker der AfD. Der Leipziger Drohnenfund und jetzt die politischen Konsequenzen. Wir schauen uns das heute genauer an. Und wir sprechen über Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD. Der hat eine ereignisreiche USA-Reise hinter sich. Ein G20-Treffen, eine Steuerreform und zwischendurch noch eine Flugzeugpanne. Auch das ein Thema an diesem Mittwoch, den 2. September 2026. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Gut 4 Wochen hat sich die Bundesregierung mit einer Reaktion Zeit gelassen nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen in Leipzig. Gestern Nachmittag dann der Auftritt von Außenminister Wadephul, CDU, und Innenminister Dobrindt, CSU, in Berlin. Keine wirkliche Überraschung, die Bundesregierung macht Russland und den Kreml verantwortlich für diesen versuchten Anschlag. Friederike Sittler hat das alles für uns beobachtet. Hallo Friederike, grüß dich.
Hallo.
Friederike, was genau wirft die Bundesregierung Russland vor?
Die Bundesregierung sagt, wir haben jetzt genügend Indizien durch die Ermittlungen, die durchgeführt worden sind, durch die sorgfältige Prüfung, dass wir sagen können, Russland ist Verursacher, Auftraggeber dieser Drohnen, die am Leipziger Flughafen wahrscheinlich nur durch einen technischen Defekt nicht explodiert sind und nicht größeren Schaden ausgerichtet haben. Das heißt, die Bundesregierung sagt, ja, wir wissen jetzt, der Auftraggeber war Russland.
Und gibt es dafür Beweise?
Sie sagen ja, sie sagen, sie haben sich diese Gerätschaften genau angeguckt, sie haben sie verglichen mit anderen Drohnenfunden, Bauart, die Art und Weise, wie man das herstellen kann. Sie geben uns nicht Einblick in die ganzen Details und sagen, das ist eben auch wichtiges geheimes Wissen, das sind Ermittlungsverfahren, die da laufen, aber sie sagen, sie haben genügend Indizien, vielleicht würde sogar jedes Indiz als solches reichen, um den Verursacher festzustellen, aber insgesamt ist man zu diesem Schluss gekommen und sagt auch, das ist relativ schnell gewesen. Man braucht bei solchen Ermittlungen sonst eigentlich länger. Wir konnten es jetzt in diesem Zeitraum feststellen und deswegen hat die Bundesregierung gestern reagiert.
Aber trotzdem stellt sich da ja gleich die Frage, wenn keine Beweise vorgelegt werden, sondern nur davon gesprochen wird, dass es Beweise gibt, ist es nicht eine schwierige Argumentationslinie?
Naja, wenn man der Bundesregierung nicht wohlgesonnen ist, dann ist es natürlich relativ leicht, jetzt sie dann dafür zu kritisieren. Andere Staaten behaupten vielleicht irgendetwas und handeln dann und der deutsche Staat prüft das. Und jetzt ist die Frage, vertrauen wir dann den Behörden, dass sie das eben so prüfen konnten? Und jetzt kann man auch sagen, in dem Moment, wo das in Leipzig passierte und alle schon davon ausgingen, dass es Russland war, war es vielleicht auch irgendwie merkwürdig, immer nur von fremden Mächten zu sprechen. Aber in der Tat, das gibt jetzt natürlich auch Russland die Vorlage, Putin zu sagen, ihr habt doch gar keine Beweise, das ist alles erfunden, wir waren das gar nicht. Aber auch das kennen wir natürlich in der Vergangenheit, dass behauptet wurde, wir waren das gar nicht und dann war man es doch. Also wie soll man sich da sinnvollerweise verhalten? Denn natürlich sind Ermittlungsergebnisse auch wieder etwas, was, wenn man das mit der Öffentlichkeit teilt, dem Gegenüber auch wieder Möglichkeiten gibt, wieder was zu erfahren über die gegnerischen Aktivitäten. Oh, das ist echt eine schwierige Gemengelage. Ne? Wie viel Öffentlichkeit stellt man her und wo muss man einfach mal sagen, bitte vertraut uns, wir haben das ermittelt. Und es ist ja nicht die Regierung, die das ermittelt hat, sondern es sind Behörden, die es ermittelt haben.
Ja. Dann lass uns aber mal bei den Sachen bleiben, die bekannt sind, nämlich welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung jetzt aus dieser Feststellung, Russland steckt dahinter?
Ja, man sagt eben, man will angemessen reagieren. Man will mit durchaus deutlich reagieren, aber auch nicht überziehen. Ich habe mich daran erinnert an das alte biblische Zitat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da sagen ja manche Menschen, das ist der Aufruf zur Eskalation, zurückzuschlagen. Aber eigentlich war es immer ein Gebot der Mäßigung, zu sagen, du darfst nicht mehr machen, als dein Gegenüber dir angetan hat. Und hier sagt die Regierung, wir lassen das Russland deutlich spüren, dass wir wahrgenommen haben, was da auf deutschem Territorium passiert ist. Und mit uns ist bitte auch nicht zu spaßen. Und deswegen wird das russische Haus in Berlin geschlossen, wo man ja vermutet, dass es da nicht nur Kulturangebote gibt, sondern auch eine Menge Spionage. Und wir werden das Konsulat in Bonn schließen. Und das tut dem russischen Staat weh. Konkreter, was mit der Schattenflotte passiert, sagt man jetzt noch nicht. Wenn man auch sagt, wenn wir das so konkret machen, dann ist es ja keine Überraschung mehr für Russland. Und die deutsche Regierung hat die Haltung von, ja, das tut dem Gegenüber weh, aber wir überziehen nicht, wir eskalieren nicht.
Was ist denn da aus Russland zu hören, aus Moskau?
Naja, nun wurde gestern der russische Botschaft in Berlin einbestellt, zeitgleich zu der Pressekonferenz, die der Innenminister und der Außenminister gegeben haben. Und jetzt ist dann wiederum der Bevollmächtigte in Russland einbestellt worden von den Russen. Also das heißt, der hat jetzt diesen diplomatischen Gang. Da würde ich mal sagen, das ist tatsächlich noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist auf einer diplomatischen Ebene.
Was bedeutet das denn, wenn solche Einrichtungen jetzt in Deutschland geschlossen werden? Was hat das konkret für Auswirkungen?
Naja, die Bediensteten werden ausgewiesen. Die werden relativ schnell, so sagt es die Bundesregierung, unser Land verlassen müssen. Und das heißt, sie haben dann natürlich auch nicht mehr die Möglichkeiten, in Deutschland zu agieren. Und wir wissen ja nicht genau, was die tun, aber diese Möglichkeiten haben sie dann nicht mehr. Und damit zu rechnen ist, dass Russland mindestens dann auch wieder Deutsche aus Russland ausweisen wird. Auch das ist eben diese Auseinandersetzung, die man dann kennt, wenn man auf so einer diplomatischen Ebene bleibt, der gegenseitigen Verärgerung Ausdruck zu verleihen. Man geht eben davon aus, dass die Russen im Dienste des Staates, die in Deutschland momentan tätig sind, dass sie eben auch eine Doppelrolle haben und dass da auch eine Bedrohung herkommt. Insofern hatte ich den Eindruck bei den Leuten, mit denen ich gestern gesprochen habe, dass die schon ganz erleichtert sind, dass man diese Leute jetzt auch wegschicken kann, zurück nach Russland schicken kann.
Okay, Friederike, aus der AfD, da ist jetzt der Vorwurf zu hören, beim Anschlag auf die Nord Stream Pipeline, da deutet einiges auf ukrainische Urheberschaft. Trotzdem hat es bislang keine politischen Konsequenzen gegeben, trotz zweier Verhaftungen. Bei diesem Drohnenfund jetzt in Leipzig, da wird die Regierung schon nach 4 Wochen aktiv und verkündet Konsequenzen gegenüber Moskau. Ist das Doppelmoral, ist das Messen mit zweierlei Maß?
Also zum einen muss man sagen, genau diese Formulierungen, die wir von der AfD hören, hören wir auch aus Moskau. Die sind weitgehend deckungsgleich, genau dieser Vorwurf. Und jetzt ist die Frage der Beurteilung. Also bei dem Pipeline-Anschlag, ja, hat man ukrainische Urheber gefunden, aber ist der Staat Ukraine Verursacher? Da sind, soweit ich das weiß, die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Wären die abgeschlossen und man würde dann nicht, man würde sagen, es war der ukrainische Staat und würde dann keine Konsequenzen ziehen, dann würde ich auch sagen, wäre es Doppelmoral. Ich habe keine Erkenntnisse dazu, dass man diesen Vorwurf dem ukrainischen Staat, der ukrainischen Regierung macht. Im Falle der Drohnen in Leipzig ist eben die Erkenntnis, die uns mitgeteilt wird, ja, der Verursacher dessen war die russische Regierung, war Russland. Und insofern hat man jetzt nicht mit dem einzelnen sogenannten Wegwerfagenten vor Ort zu tun, sondern tatsächlich mit einer Struktur. Es sind nur die letzten Meter, die diese einfachen Agenten dann zurücklegen, die dann diese Drohnen installiert haben auf dem Flughafen. Aber die Frage ist ja immer, von wo wird das gesteuert? Und da sagt die Bundesregierung, unsere Indizien reichen. Der Außenminister hat es gestern nochmal in Interviews gesagt, dass wir sagen können, das kommt aus Russland.
Und wie schätzt du das jetzt ein, wenn wir das jetzt sehen, die Reaktionen hier in Deutschland, Gegenreaktionen aus Moskau, bislang noch auf diplomatischem Niveau, könnte das weiter eskalieren?
Das kann es jederzeit, aber niemand kann es momentan vorhersagen, weil wir nicht wissen, was Putin, was seine Regierung machen wird. Also bleiben Sie bei dem von mir eben beschriebenen Szenario von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder hat Putin ein Interesse daran, weiter zu eskalieren, weiter Unruhe zu schaffen? Wir müssen ja auch immer reden über die Desinformationskampagnen, die auch gerade jetzt nochmal rund um die Landtagswahlen laufen. Da ist sehr viel im digitalen Raum unterwegs und auch da kennen wir russische Ursache. Und die Frage wird sein, will Putin, dass unser Staat noch mehr in Unruhe gerät, die Bevölkerung mehr in Unruhe gerät, oder lässt er sich beeindrucken jetzt von der deutschen Reaktion, wo einem eine Bundesregierung da steht und sagt, das lassen wir uns nicht gefallen und deswegen reagieren wir darauf.
Und findest du diese Reaktion jetzt beeindruckend?
Sie ist innerhalb von den, sagen wir mal, diplomatischen Gepflogenheiten und dem, wie sich ein demokratischer Staat wie die Bundesrepublik Deutschland verhalten kann, angemessen. Tatsächlich in diesen Szenarien, also auch zu denken, ne, ein russisches Haus zu schließen, ein Konsulat zu schließen. Was hätten wir denn für Alternativen als demokratischer Staat, der nicht einfach andere Staaten angreift, der nicht Zivilisten in Mitleidenschaft ziehen würde? Denn zum Beispiel am Leipziger Flughafen wären ja aller Voraussicht nach Zivilisten betroffen gewesen. Und Russland hat uns übrigens ja keinen Krieg erklärt und deswegen haben gestern die Minister auch gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind tatsächlich Ziel hybrider Angriffe. Und das ist ja schon eine neue Situation. Aber wie soll ein demokratischer Staat wie die Bundesrepublik darauf reagieren?
Friederike, eine Frage, die so ein bisschen abseitig ist, aber die uns hier in der Redaktion trotzdem immer wieder durch den Kopf gegangen ist, jetzt bei dieser ganzen Geschichte seit gestern. Wäre es dem deutschen Auslandsgeheimdienst eigentlich vom Völkerrecht her erlaubt, in ähnlicher Weise an einem russischen Flughafen zuzuschlagen, gerade auch, weil du auch immer wieder das Prinzip Auge um Auge erwähnst?
Ja, also da wird es dann schwierig. Ich bin nun auch keine Völkerrechtsexpertin, aber das Völkerrecht sagt ja erst einmal nur, dass jeder Staat sich verteidigen darf und alles tun darf, um sich zu verteidigen. In dem Moment, wo man jetzt dann, und da wird dann tatsächlich mein Beispiel von Auge um Auge, Zahn um Zahn schwach, wenn man was Ähnliches machen würde, beispielsweise auf dem Moskauer Flughafen, würde man sich erstens mal komplett ins Unrecht setzen, weil man einfach da eine Bevölkerung angreift, Zivilisten angreift und zum anderen ja sich damit ja nicht verteidigt. Also was wäre die Verteidigungsoption dabei? Deswegen würde ich das für ausgesprochen schwach halten. Wenn, müsste man wahrscheinlich eher auch im Bereich der NATO sich zusammentun und dann nach Artikel 4 auch nochmal prüfen, ob es eben eine Angelegenheit ist, die dann auch die NATO betrifft. Also ehrlich gesagt fände ich es auch nicht gut, wenn wir das, was unrechtmäßig getan wird von Staaten. Es ist ja nicht normal, dass in einem fremden Land Drohnen agieren und dann die Bevölkerung gefährden und dass es da irgendeinen Krieg gibt. Aber dass wir dann als demokratische Bundesrepublik Deutschland plötzlich anfangen, in einem fremden Land zu operieren, also dann würden wir ja doch wirklich Schritte gehen, die weit weg wären von dem, wie wir uns bisher verständigt haben.
Friederike Sittler in unserem Hauptstadtstudio. Friederike, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das waren turbulente Tage für den deutschen Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD. Er war für Montag und Dienstag verabredet in Asheville im Osten der USA mit seinen Finanzkollegen aus den G20, also aus den wichtigen Industrie- und Schwellenländern. Und auf einmal saß da auch der russische Minister mit am Tisch.
Ich habe auch die Situation genutzt, dem russischen Finanzminister hier dann in der Sitzung meine Sichtweise auf den Ukraine-Krieg und auf das Verhalten der russischen Regierung und meine Anforderungen an die russische Regierung zu sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass er darauf auch nochmal geantwortet hätte. Aber was ich eben nicht brauche und was ich falsch finde, ist, dass man so tut, als ob jetzt Russland ein ganz normaler Gesprächspartner sei.
Lars Klingbeil heute Morgen bei uns im Programm. Jörg Münchenberg hat den Minister bei dieser nicht ganz einfachen Reise begleitet. Und er hat mir die Situation vorhin im Gespräch noch mal genauer beschrieben.
Also man muss sehen, das Gerücht, dass der russische Finanzminister auch jetzt in Person teilnehmen würde, das gab es schon vorher. Aber dann war es eben tatsächlich so, dann saß er wirklich tatsächlich plötzlich am Tisch. Und er ist dann eben faktisch von den Amerikanern eingehalten worden. Und man muss sagen, gerade die Europäer und vor allen Dingen Lars Klingbeil, der deutsche Finanzminister, die waren da schon sehr konsterniert, weil also der Hintergrund ist einfach, dass man vor die Kritik äußert an den Amerikanern, dass dadurch schon indirekt versucht wird, hier so eine Art Normalität wieder herzustellen. Also Klingbeil hat das ja auch direkt dann vor Ort gesagt, in die Mikrofone, und hat damit natürlich auch den Gastgeber indirekt doch sehr deutlich kritisiert, dass er gesagt hat, der Versuch der Normalisierung, das ist ein Fehler.
Gab es denn da auch Stimmen, die gesagt haben, lass uns da überhaupt nicht mitmachen, wir gehen von hier weg, wir können hier kein gemeinsames Treffen machen mit einem Vertreter dieses Regimes, sozusagen boykottieren?
Naja, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Spagat. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass das dann auch für den deutschen Finanzminister die Gelegenheit war, den russischen Finanzminister direkt ins Gesicht nochmal zu sagen, auf offener Bühne, Russland ist verantwortlich für den Krieg auf die Ukraine, ihr seid der Aggressor. Also insofern hat er dann, man kann es natürlich auch umdrehen und kann sagen, es war eine Chance, hier nochmal direkt auch ins Gespräch zu kommen, wobei der russische Finanzminister wohl nicht geantwortet hat, dann auf Lars Klingbeil. Aber insofern hat er dann die Bühne eben auch einfach genutzt. Aber dass man hier sagt, man geht hier kollektiv und boykottiert was, das war nicht der Fall. Aber was man eben gemacht hat auf jeden Fall, war, dass man nicht zusammen auf das Foto, es gibt immer ein Familienfoto auf diesen Veranstaltungen, da haben die Europäer dann ganz klar gesagt, das machen wir nicht mit. Und dann ist der russische Finanzminister, durfte dann am Ende nicht mit aufs Foto. Das war so ein kleiner Sieg, sage ich jetzt auch mal, für die Europäer.
Worum ging es denn dann konkret bei diesem G20-Treffen? Haben sich die Finanzminister da auf irgendetwas verständigt?
Also die Erwartungen waren schon im Vorfeld, muss man sagen, jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Es gibt natürlich im Augenblick viele Themen, die die Finanzminister auch umtreiben. Also sind natürlich die Handelsungleichgewichte so ein klassisches Thema. Da steht natürlich China in der Kritik, dass er mit seinen Waren auch jetzt zum Beispiel die Europäer überschwemmt. Es gibt natürlich die Kritik am Iran-Krieg und die Folgen, also sprich die hohe Inflation, was natürlich sich am Ende auch auf das Wachstum negativ auswirkt. Also man hat eigentlich eine große Bandbreite gehabt, oder die Anleihemärkte. Es gab da jetzt im letzten Monat ja doch erhebliche Turbulenzen, weil einfach die Anleihemärkte auch ein bisschen nervös geworden sind, weil die Verschuldung der Amerikaner jetzt auf über 40 Billionen Dollar gestiegen ist. Das heißt, jetzt müssen eben auch die Staaten für ihre Anleihen, die sie da verkaufen, höhere Zinsen bezahlen. Das belastet natürlich auch die Haushalte. Also es gab viele, viele Themen. Man muss aber sagen, bei der Ursachenanalyse und Fehleranalyse, da liegen einfach gerade die USA und die anderen und die Europäer weit auseinander. Also insofern gab es da jetzt eher viele Meinungsunterschiede, als dass man da irgendwie eine Gemeinsamkeit hätte finden können.
Okay, und eigentlich wollte Lars Klingbeil jetzt, hier wir reden Mittwochmittag, 12 Uhr zusammen, eigentlich wollte Lars Klingbeil jetzt schon wieder zurück in Deutschland sein, um ja die Steuerreform zu präsentieren, die das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat. Jetzt ist er aber immer noch da. Erzähl uns, was ist da gerade los bei dir in Asheville?
Also genau, wir wollten eigentlich gestern losfliegen, gestern Nachmittag, und das war dann schon so ein bisschen komisch, als wir ins Flugzeug gekommen sind. Dann ist das immer ganz normal, da muss man vor dem Flugzeug das Gepäck aufbauen, dann kommt der Schnüffelhund, der nach Drogen sucht und Sprengstoff. Und da hieß es aber schon, wir dürfen noch nicht ins Flugzeug. Und das war schon so ein bisschen komisch, weil der Minister war zwar noch nicht da, aber normalerweise darf man dann ins Flugzeug. Naja, und dann hat sich dann irgendwann, da mussten wir erst warten. Und dann hat sich dann doch herausgestellt, dass es eben einen Schaden gibt am Flugzeug. Welcher genau, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Und dann hat sich das alles nochmal rausgezögert. Und irgendwann sind wir umgruppiert worden, nochmals in ein Hotel. Mit der Folge, dass Lars Klingbeil ist auch in diesem gleichen Hotel und kann eben nicht an der Kabinettssitzung teilnehmen. Wir fliegen jetzt, in knapp 30 Minuten geht's los.
Okay, du hast ja mit dem Minister, mit Lars Klingbeil besprochen. Du bist ja auch unser Fachmann für Finanzen und für Haushaltspolitik. Dann erklär uns doch mal, was sieht diese Steuerreform jetzt vor?
Also im Grunde genommen ist das große Problem mit dieser Steuerreform, dass eigentlich zu wenig Geld da ist. Also am Ende umfasst diese Steuerreform jetzt 10 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine relativ bescheidene Summe. Und die Koalition hat sich am Ende sozusagen nur auf Minimalkonsens verständigen können. Das heißt, man will vor allen Dingen kleine Einkommen, will Familien entlasten. Also der Grundfreibetrag wird angehoben, der Kinderfreibetrag wird angehoben, das Kindergeld wird noch ein bisschen angehoben. Auch der Arbeitnehmerpauschbetrag, also den man eben pauschal Steuern absetzen kann. Aber das sind eben vergleichsweise bescheidene Maßnahmen. Man muss auch sehen, das große Problem bei der Belastung von Arbeitnehmern in Deutschland, das sind eigentlich die Sozialabgaben, die ja gleichzeitig jetzt auch steigen werden. Und am Ende wird es dazu führen, die Entlastung wird minimal ausfallen. Es wird eben auch nur ein ganz kleiner Kreis entlastet. Und dann kommt eben noch das Problem, dass ja gleichzeitig Sozialbeiträge steigen werden. Also insofern kann man da schon auch sagen, das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Also groß wird die Entlastung am Ende des Tages nicht sein.
Und auch die Bundeswirtschaftsministerin hatte ja einige Einwände, Katharina Reiche von der CDU. Was hat die sozusagen ihrem Kabinettskollegen übermitteln lassen?
Nee, da hat der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium dann einen Brief geschrieben und der wurde auch schön breit gestreut. Und der Vorwurf ist eben, dass diese Steuerreform, die jetzt geplant ist, nicht das Phänomen der sogenannten kalten Progression angeht, was die letzten Regierungen ja immer versucht haben, dann doch auszugleichen. Vielleicht nochmal zur Erklärung, kalte Progression. Nehmen wir ein Beispiel, ein Unternehmen erhöht die Löhne um 2%, dann fällt man ja in unserem progressiven Steuersystem in eine bisschen höhere Besteuerung. Wenn es aber gleichzeitig, also muss ein bisschen mehr Steuern bezahlen, wenn gleichzeitig aber auch die Inflation um 2% wächst, führt das dann dazu, dass man faktisch eben überhaupt keine Lohnerhöhung hat oder sogar noch am Ende weniger hat als vorher, weil man jetzt ein bisschen mehr Steuern bezahlen muss. Und dieses Phänomen, das kann man ausgleichen, indem man die Steuerstufen so ein bisschen verschiebt und darauf verzichtet, Lars Klingbeil, weil es eben sehr teuer ist. Und das wirft ihm letztlich auch, oder wird ihm diesen Brief auch vorgeworfen. Also man kann es auch ganz kurz sagen, es ist einfach zu klein, zu wenig, das, was der Finanzminister da macht. Aber das Pikante ist eben dabei, diese Kritik kommt aus dem eigenen Lager sozusagen, weil es eben aus dem Wirtschaftsministerium kommt.
Was schätzt du, warum macht Katharina Reiche das?
Naja, also sag mal so, die Frage der Sichtweise, also im Finanzministerium sieht man das schon als ziemlich grobes Foulspiel, weil natürlich jetzt wieder der Eindruck entsteht, hier wird gestritten auf offener Bühne, da gehen sich sozusagen Regierungsmitglieder gegenseitig an. Und auf der anderen Seite, Katharina Reiche, ist das schon der Versuch, hier sich so ein bisschen als ordnungspolitisches Gewissen wieder mal so ein bisschen zu profilieren. Das ist ja nicht das erste Mal, das ist ja auch eine Rolle, die sie selber ja auch gerne ausübt. Also das ist schon der Versuch, sich da schon auch so ein bisschen vielleicht zu profilieren auf Kosten hier des Finanzministers.
Jörg, ich weiß, dass du gleich weiter musst zu deinem nächsten Termin und dass natürlich der Abflug auch wartet. Deshalb noch eine Frage kurz zum Schluss, weil du ja auch mit dem Minister, mit Lars Klingbeil, immerhin Vizekanzler gesprochen hast. Was ist dein Eindruck bei ihm? Wie angespannt ist der angesichts der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt in wenigen Tagen? Seine SPD ja deutlich einstellig in den Umfragen.
Also das ist natürlich ein Thema, was jetzt auf diesem Flug, es gibt ja dann immer auch Hintergrundrunden, aus denen man nicht zitieren darf natürlich, aber das ist ein Thema, was natürlich ständig hier auch, was wir angesprochen haben. Ich würde es mal so umfassen, natürlich sind alle schon extrem nervös, weil es wäre ganz klar, wenn zum Beispiel die SPD jetzt unter 5% fallen würde, also gar nicht mehr im Landtag wäre, ist ja zumindest eine Option, dann würde das natürlich auch die Sozialdemokraten massiv erschüttern. Es gibt ja auch von der Basis Kritik, dass die Doppelspitze Baas Klingbeil nicht richtig funktioniert. Also insofern, da ist natürlich schon ziemlicher Druck im Kessel und natürlich schauen alle jetzt auf diese Landtagswahlen am Sonntag. Aber die Sprachregelung, die man jetzt hier immer wieder gesagt bekommt, ist, jetzt warten wir erstmal ab, was da rauskommt. Es gibt ja dann noch andere Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Vorher wird es keine Diskussion geben, aber natürlich schauen alle auf diesen Termin jetzt am Sonntag.
Dann Jörg Münchenberg in Asheville in North Carolina. Danke dir, Jörg, für diese Analyse und für diese Beobachtung. Und wir wünschen einen guten Heimflug.
Alles klar, danke. Tschüss.
Die Drohne in Leipzig und die diplomatischen Folgen und Finanzminister Lars Klingbeil, das G20-Treffen und die Steuerreform. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 2. September 2026. Im Team waren Silvia Engels, Steven Hartig und Tobias Armbruster. Feedback immer gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Dabeisein und ciao.